war Heiligabend 1914. Der Erste Weltkrieg tobte schon seit einigen Monaten. Schon einige hunderttausend Menschen hatten ihr Leben verloren. Die Frontlinien waren deutlich gezogen. Die deutsche und die britische Truppen waren nur wenige hundert Meter auseinander. Aber es war Heiligabend. Und keiner hat geschossen. Die deutschen Soldaten haben angefangen, Stille Nacht zu singen. Entlang der Front haben immer mehr das gehört und immer mehr mitgesungen. Nach kurzer Zeit sangen schon hunderte Männer Stille Nacht. Aber Stille Nacht ist ein Lied, was auch in englischer Übersetzung sehr bekannt und beliebt ist. Und es hat nicht lange gedauert, dass von den britischen Truppen Silent Night erschallen ist. Und eine Zeit lang an diesem Abend auf viele Kilometer, ich habe das ein bisschen nachgeprüft, es war nicht nur an einer kleinen Stelle gewesen, wurde nicht gekämpft, es wurde gesungen. Manche von den Soldaten haben sich im Niemandsland mittendrin getroffen, kleine Geschenke ausgetauscht, Zigaretten, Kaugummi. Es hat sogar ein Fußballspiel gegeben. Deutschland hat gewonnen, 3-2. Aber zu denken, mitten in diesem furchtbaren Krieg, wo Tod einem ständig umgibt, konnte hier eine kurze Zeit lang Frieden herrschen. Es konnte sogar gesungen werden. Mitten im Kriegsgebiet, Schlaf in himmlischer Ruhe. Weihnachten ist eine Zeit, die wir sehr stark mit Frieden verbinden. Wie diese Geschichte das zeigt, dass es da manchmal eine kurze Zeit lang möglich ist, was sonst völlig unmöglich erscheint. Das hängt vielleicht mit dem zusammen, was die Engel gesungen haben. Wir lesen das in Lukas 2,14. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens. Ja, wir betrachten zurzeit die Frucht des Geistes. Diese neuen Tugenden, wenn man so will, die der Apostel Paulus in Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 und 23 auflistet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Nun, über die letzten Wochen habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass diese neuen Tugenden, Merkmale, dass die nicht irgendwie Einzelkämpfer sind, die jeweils allein für sich stehen, sondern dass es sehr wichtig ist zu merken, die arbeiten zusammen, die bedingen einander. Beziehungsweise ist es dann auch so, wenn etwas davon fehlt, werden die anderen auch dadurch geschwächt. Die Reihenfolge dieser Tugenden ist auch nicht zufällig. Liebe steht an erster Stelle. Das dürfte uns wirklich nicht wundern. Wenn man die Bibel durchliest, stellt man immer wieder fest, die Liebe bedingt alles. Die Liebe ist das Wichtigste und deswegen steht das an erster Stelle. Aber es ist interessant auch, also dauert noch einige Wochen, bis wir zur Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung direkt kommen. Aber dass diese am Ende der Liste steht, heißt nicht, dass es am wenigsten wichtig ist, sondern diese beiden, Liebe und Selbstbeherrschung, haben eine Klammerwirkung. Die halten das Ganze zusammen. Eben weil die einen ohne den anderen nicht zur Befruchtung kommen, dass sie nicht zum Wachstum führen. Aber bei Liebe, wir müssen aufpassen, dass wir keinen falschen Liebesbegriff verwenden. Liebe sagt nicht einfach in jedem Fall, ist okay, kannst machen, was du willst. Liebe ist konsequent darin, Leben zu fördern und muss konsequent sein, auch um Leben zu schützen, das Zerstörende abzuwehren. Aber wenn man von dem reden will, was alles zusammenhält, das ist natürlich der Geist Gottes. Es heißt nicht umsonst die Frucht des Geistes. Es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns also unter dieser Bezeichnung immer wieder im Neuen Testament begegnet. Und wenn man im Alten Testament liest, merkt man immer wieder, ja, da ist auch die Rede von dem Geist Gottes. Und der Heilige Geist ist für uns, der irritiert uns manchmal. Seien wir doch ehrlich. Der Geist ist für uns nicht so greifbar. Jesus hatte, wir finden das im Johannesevangelium, Jesus hat gesagt, der Geist weht, wo er will. Und im Griechischen ist es dasselbe Wort für Geist und für Wind. Und daher ist auch ein Wortspiel dabei. Hast du je versucht, den Wind aufzuhalten? Das geht nicht so gut. Der Geist ist für uns häufig wirklich rätselhaft. Und dennoch wissen wir, dass er am Wirken ist. Und es sind viele Punkte, wo wir wissen dürfen, dass der Geist das bewirken will. Und erst recht, wenn wir von der Frucht des Geistes reden. Aber es ist auch nicht so, dass der Geist kommt und sagt, hey, hier hast du etwas nicht geschafft, komm, mach ein bisschen mit ran. Ne? Meckert ein bisschen rum, zieht dann wieder ab und kommt später zu gucken, ob wir es geschafft haben. Nein, ganz im Gegenteil. Der Heilige Geist will mit uns unterwegs sein, will uns begleiten. Also das heißt, wir müssen selber aktiv sein. Es ist nicht, dass wir uns einfach zurücklehnen können und sagen, ja, der Geist macht's. Nein, der Geist will mit uns zusammen wirken, auf dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist Gottes Ziel für uns. Das ist Gottes Ziel für dein Leben, dass du Jesus ähnlicher wirst. Der Heilige Geist will uns auf diesem Weg begleiten. Nun, Zahlen sind in der Bibel auch immer wieder sehr, sehr interessante Sachen. Es gibt gewisse Zahlen, die immer wieder vorkommen, wo man merkt, ja, also da scheint eine besondere Bedeutung dahinter zu stecken. Eine Zahl, die häufig vorkommt, ist die 3. Also die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist vielleicht das prominenteste Beispiel davon. Aber es gibt andere Fälle, wo man merken kann, dass die 3 immer wieder eine besondere Zahl ist. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass Paulus Friede als dritte Eigenschaft in der Frucht des Geistes benannt hat. Eben weil Frieden ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke, Konzept, Herzensanliegen ist, was wir in der Bibel immer wieder finden. Altes wie Neues Testament durchzieht dieser Gedanke des Friedens die Bibel und ist immer wieder so sehr wichtig. Nun, letzte Woche habe ich, als ich über Freude gesprochen habe, die Definition von Freude, die ich in der digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache gefunden habe. Und ich dachte, diese Woche während meiner Vorbereitung, schaue ich einfach nochmal nach, was steht in www.dwds.de. Das ist ein ganz nützliches Werkzeug. Ich kann sein Wort da eingeben und ja, bei dem, was bei Frieden stand, muss ich sagen, war ich ein bisschen erschrocken. Als erste Definition, und normalerweise gibt es verschiedenste Definitionen, aber das erste ist das gängigste, das normalste, das, was im Zentrum dazugehört, woran man zuerst denkt. Das war nicht das, woran ich zuerst gedacht habe. Vertraglich geregelter Zustand zwischen den Staaten, der ein Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit auf der Grundlage des Völkerrechts gewährleistet. Nun, versteht mich nicht falsch, das ist eine gute und wichtige Sache. Aber dass das die erste Definition in diesem Wörterbuch für Frieden sein sollte, boah, das habe ich nicht erwartet. Aber die Definition, die ich erwartet habe, die stand auch drin. Nummer 4. völlig ungestörter, harmonischer Zustand. Ja, das. Das ist das, woran ich erst denke, wenn ich an Frieden denke. Nicht an etwas, was vertraglich geregelt ist, aber was man im Herzen hat, was in einem lebt. Frieden ist ein Konzept, der sich durch die gesamte Bibel zieht. Ich finde es auch faszinierend, als Jesus von den Toten auferstanden ist, hatten seine Jünger alles andere als Frieden in ihren Herzen. Aber im Johannesevangelium, Kapitel 20, erfahren wir, wie Jesus seinen Jüngern erschienen ist und was für eine Wirkung das gehabt hat. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Da haben wir es wieder. Willst du Frieden in deinem Herzen haben? Der Heilige Geist will dich begleiten, will mit dir auf diesem Weg sein, dass Frieden entstehen mag. Übrigens, kennst du jemanden namens Irene? So ein Name, der nicht so ganz geläufig ist, aber immer wieder mal gibt es Frauen, die so heißen. Dieser Name kommt von dem griechischen Wort für Frieden. Aber Jesus hat seinen Jüngern damals vermutlich ein einziges, also was wir als Friede sei mit euch übersetzt haben, hat er wahrscheinlich ein Wort gesagt. Shalom. Shalom ist hebräisch für Frieden, aber dieses Wort hat eine große Bandbreite, nicht weil es anderes, also wird für manches andere außerhalb von reinem Frieden verwendet vielleicht, aber weil das Verständnis von Frieden nicht irgendwie eng ist, sondern sehr breit gefasst wird. Also nicht aus dem deutschen Wörterbuch, digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, sondern aus so einem theologischen Dings habe ich aber tatsächlich eine Definition gefunden, die ich für ganz hilfreich finde. Der alttestamentliche Begriff Frieden bezeichnet nicht nur das Fehlen von Gewalt, sondern einen lebensförderlichen Zustand in der Gemeinschaft von der Familie bis zu Volk und Völkerwelt. Also nicht nur, dass die Waffen schweigen, sondern lebensförderlichen Zustand von der Familie, von der kleinen Zelle, aber auch zu der Völkerwelt, zu der großen Breite. Das ist ein sehr umfassender Gedanke. Also von der Familie bis zu Volk und Völkerwelt, die segensreiche Interaktion zwischen Mensch und Natur sowie die Versöhntheit zwischen Gott und Mensch. Es kann ein Leben in Frieden nur geben, wenn Shalom in allen diesen Interaktionsfeldern, die unlösbar miteinander verknüpft sind, herrscht. Ja, wow, das ist ein Gedanke von Frieden, der so wunderschön ist. Gibt übrigens auch, habe ich ehrlich gesagt auch erst während meiner Vorbereitung auf diese Predigt erfahren, aber etwas älteres Musical, es heißt Milk and Honey, wurde scheinbar nie auf Deutsch übersetzt, um auf Deutsch vorgetragen zu werden. Aber das in diesem Musical ist ein Lied, das heißt Shalom. Und da ist ein Teil von dem Text in Bezug auf Shalom. Es bedeutet 1 Million schöner Dinge wie Friede sei mit dir oder Willkommen zu Hause. Und selbst wenn du auf Wiedersehen sagst und in deinem Herzen, ich will nicht gehen, mitschwingt, sage, lebe wohl mit etwas Hallo dabei und verabschiede dich mit Shalom. Ich finde dieser Gedanke, sage, lebe wohl mit etwas Hallo dabei. Es hat mich besonders angesprochen, dass ein Abschied nicht ein Wegweisen, sondern auch ein bisschen doch wieder hinzuziehen ist. Es sind auch ein paar Leute hier in dieser Gemeinde, die mich immer wieder mit dem Shalom begrüßen. Ich muss sagen, das finde ich immer wieder so schön, richtig wohltuend. Ja, einer der größten menschlichen Sehnsüchte überhaupt ist Friede. Aber vielleicht machst du ähnliche Erfahrungen wie ich. Wir wünschen uns Frieden, aber er gelingt nicht immer. Man wünscht sich Frieden in der Welt, im eigenen Land, in der Politik, in der Gemeinde, im eigenen Haushalt, aber auch im eigenen Herzen. Aber trotz besten Willens gelingt er uns nicht immer. Nun, glaub's mir, liebe Gemeinde, ich wünschte mir, ich könnte hier stehen und sagen, ich habe 3 Schritte, wenn ihr die aufschreibt und die befolgt in eurem Leben, dann wird's mit dem Frieden klappen. Ja, ich wünschte mir, dass ich sowas zu bieten hätte, aber in Ehrlichkeit muss ich sagen, habe ich nicht und ich wäre vorsichtig, wenn jemand versucht, da einfach 3 einfache Schritte aufzuführen. Sie werden wahrscheinlich nicht so einfach sein in der Praxis. Und man stellt immer wieder fest, dass es doch komplizierter wird, als wir es gerne haben. Aber was ich weiß, ist, dass der Heilige Geist bereit ist, mit dir und mit mir auf einem Weg zu sein. Und ein wesentlicher Schritt zum Frieden ist, dass wir Vergebung erfahren. Dass uns unsere Fehler, im Christsprech sagen wir Sünde, dass die uns vergeben werden. Dass diese Last der Schuld uns genommen wird. Und genau das bietet uns Gott in Jesus. Im Römerbrief, Kapitel 5, steht, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Für jeden Einzelnen von uns ist es so wichtig, dass wir Vergebung erfahren können. Und Gott lädt uns in Jesus ein. Du kannst zu mir kommen, bekenne deine Schuld. Ich vergebe dir und gebe dir einen Neubeginn. Und das ist so, so wichtig dabei, dieser Neubeginn. Das heißt nicht, ich vergebe dir, auf dass du wieder rausgehst und dasselbe nochmal machst. Nein, es geht um Erneuerung, dass wir zum neuen Leben finden. Das ist Gottes Wille für uns. Ja, und dennoch ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in unserem Leben. Aber es gibt eine Figur im Alten Testament, wo ich denke, dass wir vieles anhand von seiner Geschichte erkennen können, dass es im Leben nicht einfach ist. Auch als Christ haben wir gigantische Herausforderungen. Auch als Christ machen wir immer wieder Fehler, brauchen immer wieder die Vergebung. Aber dass Gott auf einem Weg ist mit uns und dass er uns nicht aufgibt. Diese bestimmte Geschichte, diese bestimmte Person finden wir im Alten Testament. Der heißt Hiob. Und es gibt ein recht langes Buch im Alten Testament, was nach ihm benannt ist. Und die meisten Leute, wenn sie das Buch aufschlagen, lesen die erste paar Kapitel und die letzte paar Kapitel, weil das einfach eine Erzählung ist. Und dazwischen sind seine Gespräche mit seinen Freunden, die in Gedichtform geschrieben sind, wo manche von uns sagen, hä? Also man muss sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, aber es lohnt sich dann auch, das zahlt hohe Dividenden aus, weil bei Hiob finden wir, der war ein sehr reicher Mann und ein sehr frommer Mann. Der hatte also das große Reichtum, was es zu seiner Zeit gegeben hat, Schafe, Kamele, Rinder, hatte er wirklich ganz viel. Hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Ja, wenn man von Zahlen reden will, also wow. Ja, 7 Söhne, 3 Töchter. Der Mann hatte alles. Es ging ihm blendend. Und auch in seinem Reichtum war es ihm sehr wichtig, Gott Opfer zu bringen, war es ihm sehr wichtig, Gott zu dienen. Also es ist nicht, dass er erst fromm wurde, als es dann schief ging. Aber dann fragen wir uns, warum ist es dann schief gegangen? Der war ein frommer Mann. Der hat doch so viel Gutes getan. Aber in ziemlich einem Schlag hat er sein gesamtes Reichtum verloren. Sehr kurz darauf kam ein schrecklicher Sturm und hat seine 10 Kinder umgebracht. Und als wäre das nicht schon genug, kurze Zeit später hat er auch seine Gesundheit verloren. Er wurde sehr krank. Ja, und als wäre das alles nicht schwer genug, dann kamen seine Freunde. Nun, seine Freunde, sie waren sich sicher, sie wussten, wie Gott ist. Sie haben ihm gesagt, Hiob, also wenn dir sowas Schreckliches widerfährt, dann musst du das irgendwie verdient haben. Du musst eine ganze Reihe schreckliche Dinge gemacht haben. Nun, überleg mal kurz. Wenn du einen schlechten Tag gehabt hast, kommst nach Hause, Partner, Kind, Eltern, wer auch immer, fängt an zu meckern. Wieso hast du den Abwasch nicht gemacht? Wieso hast du den Trockner nicht ausgeräumt? Wieso hast du... Bist du zu, ne? Da will man überhaupt nicht mehr. Man sagt, lass mich in Ruhe. Mein Tag ist schwer genug gewesen, ich brauche deine Meckereien nicht auch noch dazu. Und das zum 10. Hoch war Hiobs Erfahrung. Er hat alles verloren. Und dann kommen seine Freunde und sagen, das hast du wohl verdient. Und versuchen ihm aufzuzählen, was er alles schief gemacht haben muss. Und Hiob schreit zum Himmel, er sagt, Gott selber soll runterkommen und euch zeigen, er soll Zeugnis für mich ablegen, dass ich nichts davon getan habe. Das geht eine ganze Weile hin und her. Zu guter Letzt kommt Gott tatsächlich und spricht mit Hiob. Aber er kommt nicht und sagt, hey Junge, ist schon gut. Also nein, das hast du nicht verdient, ist alles okay. Nee, Gott hat völlig anders geantwortet, als was Hiob und wir erwarten würden. Gott hat gesagt, wer bist du, um mich anzuklagen? Kannst du zu dem Meer sagen, bis hierher darfst du gehen und nicht weiter? Kannst du in den himmlischen Vorräten von Schnee gehen und entscheiden, wie viel da ausgeteilt wird? Und viele, viele andere Fragen stellt an Hiob und sagt, hey, wenn du so clever bist, belehre mich. Und Hiob hat gemerkt, dass er auch in Unrecht war, weil er Gott angeklagt hatte. Und die Botschaft von Hiob ist manchmal sehr schwer für uns zu akzeptieren, aber es ist so kritisch für uns. So häufig wollen wir Gott anklagen. Gott, warum machst du das so und nicht anders? Warum gibt es diese Probleme, die eigentlich gar nicht sein müssten? Und Gottes Antwort auf Hiob war nicht, hier, ich habe das deswegen und so gemacht, sondern seine Antwort war, ich bin so viel größer als du, dass du das nicht verstehen kannst, was ich tue. Aber ich will, dass du mir vertraust. Fällt es dir schwer zu vertrauen? Das ist bei vielen von uns so. Unser Vertrauen wurde mal missbraucht, vielleicht in ganz derber Form. Es macht es schwierig für uns, wirklich ein Vertrauen aufzubringen. Aber Gott will uns deutlich machen, wie das bei Hiob auch der Fall war. Erst im Vertrauen zu ihm werden wir wirklich Zufrieden finden. Nun, du erinnerst dich vielleicht, dass ich vorhin gesagt habe, dass der Heilige Geist mit uns auf einem Weg sein will. In diesem Vertrauen zu leben, das ist dieser Weg. Und es ist Gott, es ist dem Heiligen Geist völlig bewusst, was für dich schwerfällt, wo es dir schwerfällt, Vertrauen aufzubringen, wo es dir schwerfällt, ihm gehorsam zu sein. Gott kennt dich. Aber weißt du was? Er liebt dich so unendlich, dass er bereit war, Jesus auf diese Erde zu schicken und für uns zu sterben, dass wir Frieden mit Gott haben können. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich kann dir nicht einfach drei Dinge aufzählen. Wenn du das und das und das machst, dann wird das alles wunderbar. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mit uns auf einem Weg sein will. Und ich weiß, dass ein Aspekt davon ist das Gebet. Dass wir wirklich unser ganzes Herz zu Gott bringen und vor ihm ausschütten. Aber wir haben manchmal ein Missverständnis über das Gebet. Das Gebet ist kein Monolog. Es ist nicht, dass wir einfach nur Gott die Ohren voll jammern. Oh, wir dürfen ihm die Ohren voll jammern. Ja, wir dürfen alles zu ihm bringen. Aber achte darauf, dass er auch mit dir sprechen will. Manchmal bekommt man einen Gedanke, den er einem gibt. Manchmal, sehr häufig, spricht er durch die Bibel, durch sein Wort. Manchmal spricht er durch jemand anders, der im Glauben ist, der uns begleitet. Aber das Gebet ist eine wunderbare Einladung Gottes, mit ihm in Kontakt zu sein, von ihm zu lernen und im Vertrauen zu wachsen, auf das Frieden in unseren Herzen wachsen kann. Gott möchte, dass wir Frieden erleben. Und er weiß von dem ganzen Übel in dieser Welt, in der wir leben. Ich denke mit Schrecken daran, morgen jährt sich zum ersten Mal den Überfall auf Israel. Und all das Leid, was an dem Tag entstanden ist und was daraus erfolgt ist, dass es jetzt wirklich am Rand von einem Krieg im Mittleren Osten ist. Oh, Frieden scheint so weit weg zu sein. Frieden scheint so unerreichbar zu sein. Aber Jesus ist der Friedefürst. Und er will uns neue Wege zum Frieden zeigen. Das sind manchmal schwere Lektionen. Das weiß ich selber. Auch meine Suche nach Frieden läuft nicht immer, wie ich das mir wünsche. Aber Jesus will uns einen neuen Weg zeigen. Der Heilige Geist will uns begleiten. Und genau wie Jesus damals zu seinen verängstigten Jüngern gesagt hat, sagt er auch zu uns heute: Friede sei mit dir. Shalom.